Die Ermittlungen bei der Ermordung eines Superintendent würden viel zu viel Aufmerksamkeit auf das Revier lenken und damit möglicherweise auch auf mich. Stevens ist Ende 50, hat dünnes schwarzes Haar und sieht aus wie ein Polizist, an den sich niemand wenden würde, wenn er Hilfe braucht. Er ist knapp über 1,80 Meter groß und kräftig und hat jene schwarzen Augen, die Autoren in der Regel verrückten Serienkillern zuschreiben. Über die ganze Länge seines schmalen Gesichts ziehen sich unzählige Fältchen, die wie flache Schnittwunden aussehen. Seine dunkle Haut ist am Hals mit alten Aknenarben übersät. Er spricht mit tiefer Stimme und einem Akzent, der karibisch klingt, aber das liegt wahrscheinlich an den Zigarren, die er die ganze Zeit raucht. Er ist einer dieser nutzlosen Idioten, die Sakkos mit aufgenähten Lederflicken an den Ellbogen tragen. Ich frage mich, ob der Kugelschreiber am Tatort ihm gehört. Ich spähe in seine schwarzen Augen und suche nach dem Bösen, das, wie die Romane behaupten, dort angeblich lauern soll, aber ich entdecke nichts davon. Er fordert mich auf, ordentlich sauber zu machen und sagt, er werde nach dem Mittagessen wieder zurück sein. Das verschafft mir viel Zeit. Jetzt bin nur noch ich im Büro. Ich und Mr. Staubsauger. Ich schiebe das Ding über den Teppichboden, als würde das irgendwas bewirken, während ich mich gründlich umsehe und nach nützlichen Informationen Ausschau halte. Genau wie das Besprechungszimmer liegt Stevens Büro am Korridor im 3. Stock. Was bedeutet, dass jeder reinschauen kann, wenn die Jalousien offen sind. Und das sind sie im Augenblick. 10 Minuten sauge ich über ein und dasselbe Stück Teppichboden und es wird einfach nicht sauberer. Ich werfe einen Lappen hinter den Schreibtisch, bücke mich und nutze die Gelegenheit für einen Blick in die Schubladen. Ich greife nach dem obersten Hefter und öffne ihn. Darin befindet sich eine Liste all derer, die mit dem Fall zu tun haben. Ich stecke sie in meinen Overall. Dann fange ich an zu husten. Ja, Joe, der Behinderte, braucht was zu trinken. Ich gehe zum Wasserspender. Auf dem Weg zurück komme ich am Raum mit dem Fotokopierer vorbei. Er ist leer. Und so kopiere ich die Liste. Gehe zurück ins Büro. Verstaue das Dokument wieder in seinem Hefter. Höre pünktlich zur Mittagspause mit dem Staubsaugen auf. Die Sonne scheint in meinem Büro, also setze ich mich ans Fenster und tue so, als würde ich mich bräunen lassen. Ich muss mir wirklich Mühe geben, damit andere es sehen können. Sally klopft an meine Tür, kommt rein und gibt mir ein kleines Lunchpaket. Ich bedanke mich. Wieder fragt sie mich, ob ich mit ihr nach draußen kommen will, und ich mache den Fehler, ihr zu sagen, dass ich vielleicht das nächste Mal mitkomme. Als sie das hört, strahlt sie übers ganze Gesicht. Dann geht sie. Ich starre aus dem Fenster. Denn vielleicht entdecke ich sie ja da draußen. Doch von hier aus ist der Fluss nicht zu erkennen und die einzigen Menschen, die ich sehe, sind Fremde. Ich esse meine Sandwiches, während ich mir die Liste anschaue. Sie ist ziemlich lang. Es stehen über 90 Namen drauf. 94, um genau zu sein. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Vielleicht ein halbes Dutzend oder so. Doch 94 Leute bedeuten, dass eine ganze Menge Beamte verwirrt durch die Gegend laufen und keine Ahnung von dem Fall haben. Es gibt Dutzende von Constables, die die Zeugenaussagen aufgenommen haben. Doch nur die Detectives arbeiten am Tatort. Nur sie sehen die Leiche. Panik beschleicht mich. Das hier könnte ewig dauern. Ich bekomme das Gefühl, dass ich bloß meine Zeit verschwende, kaum mehr aus dem Kopf. Aber Moment. Nicht jeder, der auf dieser Liste steht, war auch an jedem Tatort, stimmt's? Wahrscheinlich gilt das nur für die Hälfte der Leute hier, wenn überhaupt. Der Trick besteht darin, rauszufinden, wer von diesen 94 Beamten Daniela Walkers Haus betreten hat. Die Dienstpläne. Daniela wurde an einem späten Freitagabend gefunden. Deshalb müssen mehrere Leute angerufen worden sein, die auf dieser Liste stehen. Keiner dieser Detectives hat so spät noch gearbeitet. Sie hatten das Revier längst verlassen und saßen mit ihren Ehefrauen oder Freundinnen beim Abendessen, als der Anruf kam und sie darüber informierte, dass das Essen zu Ende war. Nur einer von ihnen wusste bereits Bescheid, denn er hatte sich selbst in Stimmung gebracht, indem er Daniela erwürgte und ihren Füller durchs Zimmer warf. Ich bin mit meinen Lunchbroten noch nicht fertig, doch viel zu aufgeregt, um weiterzuessen. Ich gehe in den Aktenraum und lasse ihm einen ordentlichen Frühjahrsputz angedeihen. Ich nehme mir besonders viel Zeit in der Nähe der Geräte zur Anrufaufzeichnung. Dort schobe ich äußerst gründlich. In der Nacht, als Daniela Walker ermordet wurde, erreichten 15 von 20 Anrufen den gewünschten Teilnehmer. Das waren die Detectives, die zum Tatort kamen, plus eine unbekannte Anzahl von Constables, die die Berichte aufnahmen. Der ursprüngliche Anruf vom Ehemann des Opfers, der in der Notrufzentrale der Polizei einging, befindet sich ebenfalls hier. Ich fange an, ihn zu lesen, aber er bietet nur wenig Interessantes. Die Notrufzentrale hat die Streife, die dem Tatort am nächsten war, damit beauftragt, das Gelände zu sichern, bevor die Kavallerie anrückte. 2 Constables. Ihre Namen stehen auf meiner Liste. Ich ziehe einen Kreis um sie. Ebenfalls einen Kreis ziehe ich um die 15, die in jener Nacht alarmiert wurden. Wozu auch der Pathologe, der Polizeifotograf und Detective Superintendent Stevens mit den pechschwarzen Augen gehören. Das bedeutet, dass ich gerade fast 80 Leute aus meiner Liste der Verdächtigen gestrichen habe. Die Angst, dass alles nur eine riesige Zeitverschwendung sein könnte, lässt langsam nach. Jetzt geht es nur noch um 17 Beamte. Ich bezweifle, dass die beiden Constables, die das Opfer fanden, was mit dem Mord zu tun haben. Erstens hatten sie während der 6 Stunden davor eine gemeinsame Schicht. Zweitens, wie hoch stehen die Chancen, dass der Mörder ausgerechnet der Constable war, der später zum Tatort gerufen wurde? Ziemlich gering. Ich streiche ihren Namen von der Liste. 15 Verdächtige. Ich denke über den Pathologen nach. Er hat mehrere Unterschiede zwischen dieser Leiche und den anderen entdeckt. Weil er alleine arbeitet, hätte er problemlos Beweismaterial manipulieren und die Rückstände und Fasern, die bei diesem Opfer gefunden worden waren, mit denen in Übereinstimmung bringen können, die von den anderen Opfern stammen. Aber genau das hat er nicht getan. Wer würde seine Arbeit überprüfen? Niemand. Hätte er sie umgebracht, wären die Ergebnisse dieser Untersuchung identisch mit den Ergebnissen seiner früheren Untersuchungen gewesen. Aber das war nicht der Fall. Also ist er es nicht. 14 Verdächtige. Könnte ich mir das alles nicht ein bisschen einfacher machen? Ich sehe auf die Uhr. Es ist fast 4. Ich war den ganzen Nachmittag über in diesem Zimmer und die meiste Zeit habe ich geputzt. Der Geruch von Möbelpolitur lässt mich fast würgen. Und ich mache mir Sorgen, wie meine Lungen wohl aussehen, nachdem ich ein paar Dosen von dem Zeug eingeatmet habe. Ich mache mich auf den Rückweg in mein Büro, hole mir unterwegs einen Kaffee und schaue kurz im Besprechungszimmer vorbei, um die Kassetten auszutauschen. Als ich wieder in meinem Büro sitze und mir nochmal die Liste vornehme, fällt mir was auf, das ich im Aktenzimmer übersehen habe. Von den mittlerweile 14 Verdächtigen sind 4 Frauen. Ich streiche sie aus. Ich hätte auch die ursprünglichen 94 Namen daraufhin durchgehen und zusammenstreichen können, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. 10 Leute. Ich schreibe ihre Namen auf ein neues Stück Papier und sitze dann einfach nur noch da und starre sie an, bis die Zeiger der Uhr auf 4:30 gekrochen sind. Als ich das Gebäude verlasse, verabschiede ich mich von jedem, der mir über den Weg läuft. Sally ist nicht dabei. Auf dem Weg zum Bus fällt mir ein, dass ich heute Morgen das Gefühl hatte, meiner Mutter sei was passiert. Und ich mache mir Vorwürfe über so viel Dummheit meinerseits. Wenn was passiert wäre, hätte ich die schlechten Nachrichten inzwischen schon bekommen. Ich nehme den Bus nach Hause, lege mich aufs Bett, starre hoch an die Decke. Ich kann den Mörder unter 10 Verdächtigen suchen. Die Polizei kann ihren Mörder in 10 Telefonbüchern suchen. Ich sehe auf die Uhr. Ich kann nicht ewig auf dem Bett liegen bleiben. Dazu ist die Zimmerdecke einfach nicht interessant genug. Ich stehe auf und greife nach meiner Aktentasche. Es liegt noch jede Menge Arbeit vor mir. Das Lächeln hat sie den ganzen Tag begleitet. Von dem Augenblick an, als sich die Aufzugtüren schlossen und Joes Lächeln verbargen, hat sie kaum an etwas anderes denken können. Sie hat immer gedacht, sein großes, ausdrucksvolles Lächeln sei ganz natürlich und rein, denn genau so hatte Martin gelächelt. Doch das Lächeln heute Morgen war anders. Rein? Ja, davon ist sie überzeugt. Joe hat so eine reine Seele. Aber da ist noch etwas, und sie muss sich größte Mühe geben, dieses etwas zu erkennen. In diesen wenigen Sekunden war Joe eher ein Mann als ein Junge. Vielschichtiger, nicht so ungeschickt. Da war ein gewisses Funkeln, das anzudeuten schien, dass in Joe noch viel mehr steckt, als sie bisher vermutet hat. Aber was genau? Es gefällt ihr, sich dieses Lächeln als Zeichen dafür vorzustellen, dass Joe sie mag, dass ihre Freundschaft sich so entwickelt, wie sie sich das wünscht. Natürlich kann das auch nur ein zufälliger Glückstreffer gewesen sein. Vielleicht hat Joe nur ins Leere geblickt, wie er das oft tut, wenn sie in seiner Nähe ist. Und doch lässt sich kaum leugnen, dass er mit diesem Lächeln erwachsener ausgesehen hat, irgendwie attraktiver. Unglücklicherweise ist das so. Joe ist attraktiv, auch wenn ihr das bisher noch nicht aufgefallen ist. Sie verbringt den Tag damit, an einem Abschnitt der Klimaanlage zu arbeiten, der nicht richtig funktioniert. Diese Aufgabe nimmt schon seit ein paar Wochen einen großen Teil ihrer Zeit in Anspruch. Die Klimaanlage gibt alle 1 bis 2 Jahre den Geist auf, und die Regierung ist nicht bereit, der Polizei weitere Mittel zur Verfügung zu stellen, besonders dann nicht, wenn es darum geht, das Revier für die Mitarbeiter ein wenig angenehmer zu machen. Also tut Sally ihr Möglichstes. Sie flickt die Dinge provisorisch zusammen, damit sie so lange funktionieren, bis eines Tages auch dieser Notbehelf versagt. Sie lächelt, wenn sie an Joe denkt. Sie ist überzeugt davon, er weiß nicht, dass er nicht der einzige Putzgehilfe ist, der hier arbeitet. Lange nachdem Joe nach Hause gegangen ist, kommt jeden Abend um 6 ein Reinigungstrupp vorbei und erledigt seine Aufgabe. Sie bedienen die Staubsauger, wischen, stauben ab, reinigen die Toiletten, füllen die Papiertücher auf, spülen und verstauen das Geschirr in den Pausenräumen, ersetzen die schmutzigen Handtücher durch saubere und leeren die Papierkörbe. einmal pro Woche oder alle paar Wochen, erledigt auch Joe einige dieser Dinge. Doch er weiß nicht, dass sich andere Leute jeden Tag darum kümmern. Joe ist untertags hier, um dafür zu sorgen, dass alles sauber und ordentlich ist und, so vermutet sie, um die Leute glücklich zu machen. Besondere Leute wie Joe können sich darum bemühen, Arbeit zu finden, aber in einer Welt, in der auch sie ihren Beitrag leisten und für sich selbst sorgen müssen, muss die Regierung manchmal eingreifen und Stellen für sie schaffen. Sie weiß, dass niemand Joe gesagt hat, dass er seine Arbeiten hier nicht alleine erledigt, denn das würde die Vorstellung erschüttern, die er von seiner eigenen Wichtigkeit hat. Der liebe, liebe Joe. Sie sieht Joe nicht, als sie nach Hause geht. Nur ein paar Leute hören schon um 4:30 auf, und wegen der Krankheit ihres Vaters gehört sie dazu. Sie schlendert die Castle Mall hinab, bleibt vor den Schaufenstern stehen, geht in einige der Geschäfte, sieht sich um und sucht ein Geschenk, das ihrem Vater gefallen könnte. Sie braucht auch noch eine Geburtstagskarte. Irgendwas Lustiges. Etwas, das ihn wenigstens für einen kurzen Augenblick ablenkt von seinem Körper, der ihn im Stich lässt. Und von ihrem Bruder, der nicht mehr lebt. Aber was kauft man einem Vater, der im Begriff ist, alles zu verlieren? Die Antwort lautet, einen DVD-Player. Mit der Hilfe eines Verkäufers findet sie das am einfachsten zu bedienende Gerät, das sie sich noch leisten kann, und besorgt dazu 4 klassische Western, die ihr Vater sicher lieben wird. In allen spielt Clint Eastwood mit. Was Besseres lässt sich kaum denken. Sie trägt ihre Einkäufe zum Auto und bleibt nur einmal kurz stehen, um Henry seine kleine Tüte mit Sandwiches zu geben. Sie fragt sich, ob jemand wie Henry jemals versucht, auf irgendetwas zu sparen. Wie schwer muss es sein, sich im Leben Ziele zu setzen, wenn man überhaupt nichts hat? Dieser arme Kerl kann sich schließlich nicht mal einen Anzug kaufen, um zu einem Bewerbungsgespräch zu gehen. Und genauso wenig kann er dort in den Kleidern auftauchen, die er jetzt trägt. Jesus liebt dich, erinnert er sie und öffnet die Tüte. Denk immer daran, Sally, dann wird alles gut. Als sie ihren Wagen erreicht, möchte sie am liebsten weinen. Nicht einmal der Gedanke an Joes Lächeln kann sie noch aufmuntern.